Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Wir müssen also richtig laut singen, sonst kommt die Melodie nicht voll zur Geltung. Also unser Ziel ist, dass die Decke zum Brandenburger Tor geladen werden soll. Also nur so ein bisschen Hingabe, also bitte. Yes.
Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Wir haben uns auf der am Ende ein wenig im Dschungel der Komplexität verloren. No problem, no problem. Hare Krishna. Hare Krishna, Vinay's mother is there, Shanam, Haribo, and the children as well. Good. Ja, ich werde in der deutschen Sprache sprechen. Those of you who require a translation, I think Mangala is ready to translate in the corner of the room from German into English. Hare Krishna, Damodar. Danke, das ist ja sehr traditionell. Danke. Vielen herzlichen Dank. O Beste, unter den Takt nachvollziehen, kannst du mir vielleicht das Ding hier geben? Ich habe mir ein paar Notizen für den hinteren Teil der Vorlesung gegeben, weil er ein wenig schwierig sein wird für mich. Und ist gerade hier sind sie.
Prayeshu apadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyutama shloke bhakti bhavati naishtiki Sri Krishna Chaitana Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Hare Krishna. Ich möchte heute gerne ein wenig über das Thema sprechen, seine Bestimmung zu finden, seinen inneren Ruf zu folgen, seine Berufung zu entdecken. All das sind Synonyme für das, was geschieht, wenn sich eine innere Stimme in einem meldet, die anders ist als die Gedanken, die kommen und gehen. Ich meine damit eine Stimme, die so eine gewisse Absolutheit trägt. Eine Stimme, wo man weiß, das ist richtig. Das passt mir zwar nicht in den Kram im Augenblick, aber das ist die Wahrheit. So sollte ich mein Leben leben. Ich glaube, wir alle haben diese innere Stimme oder diesen inneren Ruf schon mehrere Male in unserem Leben gehört. Ich kann mich also an 4 Mal erinnern im ganzen Leben. Ich bin jetzt ein alter Mann, der irgendwann mal stirbt. Und ich weiß genau, 4 Mal in meinem Leben kam diese Stimme und hat sich gemeldet auf eine Weise, dass ich wusste, das muss ich jetzt machen. Wenn ich das nicht tue, dann verrate ich mich und werde mir selber und Gott untreu. Nicht? Diese innere Stimme, die Bestimmung eines Menschen benennt, über die möchte ich heute sprechen. Ich möchte zunächst einmal über jemanden sprechen, der diese Stimme hörte und ihr folgte. Ich habe gestern auf dem Dharma-Schloss darüber in Englisch gesprochen, heute dann in Deutsch, über diese Person. Es war eine ältere Dame, als sie 70 Jahre alt war, bekam sie eine Bhagavad Gita. Sie lebte in einem Teil Russlands, hier werden uns unsere russischen Devotee-Freunde helfen können.
Aserbaidschan,
so heißt das in Deutsch, Aserbaidschan. Also ein ganz exotisch klingendes Land. Die meisten Menschen sind dort Muslims. Sie bekam eine Bhagavad Gita und suchte dann unseren Tempel auf. Nachdem sie den Tempel 3 oder 4 Mal besucht hatte, bat sie darum, im Tempel aufgenommen zu werden. Ja, sagten die Leute, das waren hauptsächlich junge Leute, sind sie nicht zu alt dazu? Nein, sagte die alte Dame. Ja, sagten die, wie soll denn das gehen? Sie brauchen doch ihren privaten Raum. Und sie sagte, well, ich habe gerade mein Apartment verkauft. Und ich wollte dem Tempel das ganze Geld geben. Da sagte der Tempel, wenn das so ist, dann bauen wir halt was Kleines an. Man sieht noch heute diesen Anbau am Tempel. Denn die alte Dame wohnt nicht mehr da. Sie spürte nämlich eines Tages eine Berufung. Ich möchte jetzt die Szene wechseln, nach Indien gehen. In Indien gibt es einen Ort, einen heiligen Ort namens Ahobilam. Ahobilam heißt übersetzt ins Deutsche, welch wundersame Kraft. Ahobilam ist ein Ort, wo ein Avatar von Krishna erschienen ist, Lord Nrsimhadev. Und es gibt heute ungefähr 9 Tempel dort, die im Dschungel verstreut liegen. Manche der Tempel kann man nur erreichen, indem man durch einen Wasserfall geht. Ich habe richtig gehört, man muss da durch. Und dann muss man hinter dem Wasserfall längs gehen auf glitschigen Felsen, was also etwas abenteuerlich ist, weil es gleich nach dem Wasserfall, also wenn man jetzt da ausglitscht und vom Wasser genommen wird, dann geht es richtig tief, ungefähr 50 Meter nach unten. Da ist also so ein kleiner Steg, glitschig, mit allerlei Algen, belegt. Da muss man längs gehen und dann pilgert man noch ordentlich weiter und kommt dann in einen Tempel hinein, auf den die Affen aber Besitz erheben. Also wenn man da reinkommt, kriegt man erstmal, muss man sich mit den Affen auseinandersetzen. Dann gibt es einen anderen Tempel und von dem möchte ich sprechen. Den erreicht man nur, indem man 1 Kilometer durch brusttiefes Wasser wartet, zusammen mit einigen abenteuerlich aussehenden Wasserschlangen, die dann immer kommen und so weiter. Wenn man dann in den Tempel ankommt, ist es eine Höhle, und diese Höhle ist meistens, also 6 Monate im Jahr, eben zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Man ist da bis zur Brust im Wasser und so weiter. Es ist klar, dass die Priester, die diesen Tempel, die den Tempeldienst in einem solchen Dschungel-Wassertempel versehen, da also höchstens einmal in der Woche hinkommen. Nun, diese alte Dame in Aserbaidschan, Dankeschön, spürte eines Tages in ihrem Herzen einen Ruf. Einen Ruf von diesem Deity, von Nrsingadev, der also in diesem Wasserhöhlentempel einmal in der Woche verehrt wurde. Und der Ruf war: Ich werde nur einmal in der Woche verehrt und bin wirklich etwas hungrig. Einmal in der Woche ist zu wenig. Und ob du nicht kommen könntest aus Aserbaidschan und bitte komm und verehre mich regelmäßig. So, die alte Dame sagte das zum Tempelpräsidenten und der Tempelpräsident sagte: Weißt du, was Indien bedeutet? So wie du als Nicht-Inder aus dem Flugzeug steigst, wirst du mit einer ganz andersartigen Welt konfrontiert, wo es ganz andere Regeln gibt. Die meisten Westler werden erstmal ausgenommen, wenn sie sich nicht auskennen. Und dann wirst du da, wenn du dann den Tempel überhaupt findest in Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, wenn du den Tempel dort findest, also in einem Staat Indiens, dann ist es so, dass meistens nur männliche Priester ihre Priesterdienste versehen. Frauen werden dort überhaupt gar nicht als Priesterin in Betracht gezogen. Also du, und dann weißt du überhaupt nicht, was für klimatische Umstände dich erwarten. Wie willst du mit den Kobras umgehen und den Wasserschlangen? So, die Frau sagte: Es ist egal, ich habe einen Ruf gehört und ich weiß meine Bestimmung, ich soll Priesterin werden in diesem Höhlentempel. Krishna hat es mir gesagt, sagte sie dann. Das ist meistens ein Argument, das bei den geweihten Krishnas zählt. Das ist ein gutes Argument. Aber das war bei dieser Frau, dieser alten Dame, nicht so unproblematisch, denn sie hatte viele Dinge getan, von denen sie sagte, Krishna hätte es ihr gesagt, und einige dieser Dinge waren völlig ungebräuchlich im Tempel. Zum Beispiel hatte sie eine Altargestalt in ein, wie nennt man das, ferngesteuertes Auto gesetzt und auf dem Tempelhof hatte sie mit dem Auto so Runden gefahren und die hochverehrenswerte Altargestalt war da drin. Und der Priester hatte gesagt: Was machst du denn? Und sie sagte: Krishna hat es mir gesagt. Oh, sagte der Priester, mir hat er das aber nicht gesagt. Aber sie sagte: Du verstehst nicht. Krishna hat viele Erscheinungsform und eine ist als kleines Kind, als Gopal. Und Kinder lieben Abenteuer und solche Sachen wie in hohen Geschwindigkeiten über dem Innenhof kutschiert zu werden, in einem ferngesteuerten Auto. Das ist also, die lieben solche Sachen, die Kinder. Und der Priester sagte, naja, sie ist etwas ungewöhnlich und vielleicht hat ihr Krishna das ja gesagt. So, als sie aber sagte, sie wolle jetzt in diesen Höhlentempel gehen, irgendwo in Indien, wo man 1 Kilometer durchs Wasser waten muss, durch brusttiefes Wasser mit Wasserschlangen und Tigern und all dem, da sagten die, also, schau doch noch mal, ob Krishna dir das noch ein zweites Mal sagt. Ich will das abkürzen hier. Irgendwann saß die alte Dame wild entschlossen im Flugzeug, flog nach Delhi. Sie wurde dort empfangen von einem geweihten Krishnas, der in Vrindavan lebte, und der sagte, willst du nicht erstmal nach Vrindavan gehen, dem Erscheinungsort von Krishna? Er ist nur 4 Autostunden von hier entfernt. Aber die alte Dame sagte, es gibt genug die Krishna, genug Devotees, genug Geweihte, die Krishna in Vrindavan verehren, aber es gibt niemanden, der ihn in Ahobilam, in seinem Höhlentempel verehrt. Ich muss sofort diesem inneren Ruf folgen und nach Ahobilam fahren. Und sie kam dann an. Der Priester, der also einmal in der Woche dorthin kam, war völlig erstaunt. Sie kannte kein Wort Hindi und auch kein Wort Englisch. Aber sie sagte immer Nishinga Puja, die Verehrung Nishinga Devs. Irgendwann nahm er sie dann mit. Und er sah, dass die eine natürliche, spontane Hinziehung zu diesem Dienst empfangen. Sie wohnte ja im Dschungel in einem Zelt unter ganz einfachen Umständen. Die Leute im Dorf bauten dann irgendwann ein Haus für sie, weil sie das sehr respektierten. Und irgendwann dann war sie der Hauptpriester oder die Hauptpriesterin, besser gesagt, von diesem Höhlentempel. Ich habe ein Video von ihr gesehen. Sie kann also kein Wort der landesüblichen Sprache. Sie spricht nur also die Sprache von Aserbaidschan, Aserbaidschan. Wie ist die Sprache?
Russisch.
Das ist bestimmt ein bestimmter russischer Dialekt, nehme ich mal an. Und wird aber von den Leuten im Dschungel als eine Heilige angesehen. Weil es für sie klar ist, dass diese Frau etwas getan hat, was wenige tun, nämlich ihrer inneren Berufung, ihrer inneren Bestimmung, ihrem Calling zu folgen. Auch oder gerade dann, wenn es viele, viele Hinderungsgründe gibt oder Hindernisse zu überwältigen gibt, die fast Himalaya-Berghoch ähnliche Dimensionen annehmen. So dieses Thema, eine innere Stimme zu hören erstmal und ihr dann zu folgen, das ist ein großes, großes Thema fürs spirituelle Leben. Ich denke, diejenigen, die ihr hier im Tempel seht und die sich als Geweihte Krishnas empfinden, haben alle diese innere Stimme gehört. Also bei mir war das so, ich war in Hamburg, ich war in einem Gymnasium und führte ein ganz normales Leben, wie es die Jugendlichen taten. Und ich war, wie war das? Ich fühlte mich etwas angezogen zu zu, sagen wir mal, zu Spiritualität, aber das war schon. Und ich weiß, ich war dann irgendwann einmal auf einem Konzert. Da hat eine Lieblingsband von mir ein Lied gespielt, Run with the Devil, also Laufe mit dem Teufel. Und ich kannte das Lied und ich kannte die Frenzy, in die man sich dort reinsteigern konnte. Und mitten in dem Lied spürte ich, nein, ich laufe nicht. I don't run with the devil. Also ich will nicht mehr an dieser Kultur partizipieren, nicht mehr teilnehmen. Ich will ein echtes spirituelles Leben führen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass ein echter spiritueller Meister in London war, und dann habe ich gedacht, habe ich diesen Ruf gefolgt. Ich weiß noch, ganz abenteuerlich, ich bin von der Schule weggegangen und in den Bauch eines Schiffes gegangen. Ich habe nichts bezahlt dafür. Ich dachte, das ist ein spirituelles Abenteuer. Dafür bezahlt man nichts. Da macht man sich abhängig von Gott. Und bin also im Schiff dann gefahren und habe zuerst gedacht, ja, ich besuche auch die Rolling Stones in London und dann eben einen echten spirituellen Meister. Ich war noch so ein bisschen in zwei Welten, zugegebenermaßen. Und besuchte die Stones auch und hatte Freude mit, also man hat sich so vergnügt als junge Leute. Und dann habe ich aber meinen spirituellen Meister getroffen und spürte, als ich ihn dann begegnete, das zweite Mal diesen inneren Ruf, das ist dein Weg, gib alles andere auf und geh diesen Weg. Und ich habe diesem inneren Ruf gefolgt und bin dann jetzt so ein Außenseiter der materiellen Gesellschaft und ein Insider der spirituellen Gesellschaft geworden. Mir ist das aufgefallen vor 3 Monaten. Ich musste einen neuen Ashram mieten und ich traf dann auf eine Wohngesellschaft, die mir ein Haus vermietet wurde, und die sagten, können Sie nachweisen, dass Sie ein regelmäßiges Einkommen haben? Und ich habe gesagt, wissen Sie, ich komme aus sehr wohlhabenden Umständen, aber ich habe dem allen meinen Rücken, dem Rücken gekehrt. Ich hätte irgendwas bei der Bahn werden sollen, aber ich bin ein Mönch geworden. Ich kann Ihnen nur mein Ehrenwort geben, dass ich die Miete bezahlen werde. Das sollte Ihnen reichen. Also vielen Leuten reicht das. Was sollen Sie? Und was haben Sie in den letzten 50 Jahren getan? Ich habe gesagt, viel meditiert, viel gesungen, viel getanzt und über spirituelle Dinge gesprochen, auf Vortragsreisen und ein paar Bücher geschrieben und versucht, mein Herz zu reinigen. Sagten Sie. Und es war so, ich sah da das Treffen von zwei Welten. Ich bin ein Außenseiter für die materielle Gesellschaft geworden, aber ein Insider für die spirituelle. Und irgendwann haben die gesagt, ja, also wir machen, sie sind sympathisch, sie wirken wie ein Mensch, der zumindest in seiner Sache sich sicher ist. Das sieht man sehr selten heutzutage. Und ja, herzlich willkommen bei der so und so Wohngesellschaft. Ich bin davon überzeugt, dass jemand, der seiner inneren Stimme folgt, der seiner Berufung folgt, immer richtig ist, weil die Kräfte des Universums ihm zu Hilfe eilen. Und so war es bei dieser alten Dame aus Aserbaidschan. Ein kleiner Erfolgserlebnis habe ich eben gefeiert. So war es bei ihr. Sie wurde bald als Heilige angesehen. Dann kam ein Bürgermeister von einer Großstadt zu ihr, sah diese alte Frau aus einem anderen Kulturkreis, die dort täglich den Weg in den Höhlentempel zurücklegte und ihre Altardienste versah, und sagte, wir haben so hohe, so wohlangelegte Häuser, so opulente Häuser. Hier ist eine Fremde, die alles aufgegeben hat, nur für Gott. Was ist denn mit uns Indern los? Wir sind total verflacht und bequem geworden. Wir sollten einen großen Tempel bauen für den Herrn, für den, der diese russische Heilige gesucht, gerufen hat. Und so wurde diese Frau als Heilige angesehen. Einmal biss sie eine Kobra. Ein Kobrabiss ist tödlich nach ungefähr 4 Stunden, wenn es. Sie ging einfach zu ihrem, zum Altar hin und sagte: Mein lieber Herr, du hast mich gerufen. Wenn du mich jetzt von dir nehmen willst, durch diese Kobra, ist das dein Wunsch, den ich natürlich auch annehmen möchte, ohne zu protestieren. Aber wenn du mir noch einmal eine Chance geben möchtest, dann möchte ich dich bitten, mir zu sagen, wie ich den Kobrabiss heilen kann. Und sie hörte dann eine Stimme: Nimm einfach das heilige Wasser vom Altar, gieß es auf den Biss und du wirst geheilt werden. Kobrabisse werden nicht mit Wasser geheilt. Aber sie tat es und das Gift wurde kam raus aus dem Körper durch den Biss, denn das muss rauskommen, sonst stirbt man. Sie überlebte das mit Kusshand und ist dann aber vor ein paar Monaten, unlängst verstorben, also eines natürlichen Todes. Sie wurde immer aufgesucht von der Presse, Dorfleute haben Tempel ausgebaut, sie haben für sie gesorgt, sie haben für den Altardienst gesorgt. Wenn man seiner Berufung folgt, dann kommen sehr schnell die Kräfte Gottes zur Hilfe. Wenn man seiner Berufung nicht folgt, wird man irgendwo landen, und wo man für irgendeinen Status, den man erhält, schwer arbeiten muss und immer Zweifel hat, ob es das Richtige ist, was man macht. Diese Zweifel hört man immer wieder. Man kann sie betäuben, indem man Filme sieht und sich mit flachen Ablenkungen ablenkt. Oder man fühlt diese Unzufriedenheit einfach so stark, dass man also sagt, so will ich nicht bis ans Ende meiner Tage leben. Wenn man der Berufung aber folgt, dann wird Krishna im Herzen sehr zufrieden und lenkt auf eine solche Art und Weise, dass alles so mühelos geht. Zwar macht man eine Bemühung, wenn man in seiner Berufung ist oder seiner Bestimmung lebt, aber das scheint so eine bemühungslose Bemühung zu sein, also eine Anstrengung, die nicht anstrengend ist, weil man in so etwas wie ein Flow, ein Strom hineingeht, in dem sich die Dinge so ergeben und so gefügt werden, wie es gerade richtig ist auf dem Weg, auf dem man sich befindet. Ich glaube, ihr alle kennt diese Erlebnisse, wo man einfach weiß, man macht etwas, es ist etwas ungewöhnlich, man weiß auch nicht genau, was der nächste Tag und die nächste Woche bringt, aber man hat Vertrauen, weil man ja schon so weit so gut geraten ist und so sich die Sache so gut entwickelt hat, dass auch morgen und übermorgen in einer Woche und einem Jahr alles sich weiter so schön fügt, wie es sich fügt. Woher kommt diese Berufung? Sagen wir mal, was sind Hindernisse, die man überwinden muss, wenn man der Berufung nachgeht? Die Berufung kommt nicht von einem selber. Sie wird einem gegeben von Gott, der im Herzen gegenwärtig ist, als Überseele. Diese Form Gottes heißt Param Atma. Atma ist die Seele und Param heißt die höhere Seele. Und sie ist im Herzen eines jeden tätig. Von ihr allein kommt Wissen, Erinnerung und wenn man unbedingt ihn vergessen will, auch Vergessen. Es ist dieser kosmische Beweger, wenn ihr so wollt, oder diese kosmische Intelligenz, die alles fügt. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben. Woher wissen die Ameisen in einem riesen Ameisenstaat? Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder da sind, aber ganz schön viele. Genau wie sie also, was die Straßen sind, die zu den Nahrungswegen führt, wie sie den Ameisenbau konstruieren müssen. Woher wissen die Bienen, wie sie fliegen, wo sie Honig finden, wo sie nicht Honig finden. Auch wenn sie in der Stadt sind, habe ich mir sagen lassen, gibt es Stadtbienen, ja. Woher wissen die Wale, wie sie schwimmen müssen, um in südlichen Gefilden ihre Kinder zur Welt zu bringen und dann wieder schnell zurück in den Norden gehen, wo sie den Seetank finden, den sie brauchen, um zu überleben. Das wissen sie von dem unsichtbaren kosmischen Dirigenten, der im Herzen eines jeden gegenwärtig ist und die Wege aller lenkt. Nun, es gibt manche, die, sagen wir mal, unbedingt an materiellen Leben festhalten und die kriegen die Intelligenz und die Inspiration, wie sie ihr materielles Leben führen können. Und es gibt solche, die aufwachen möchten vom materiellen Traum und ins spirituelle Leben finden wollen und die kriegen die Intelligenz für diesen Weg. In der Bhagavad Gita spricht Krishna davon und sagt, ich weile in den Herzen aller und ich bin es, der mit dem Fackelschein der Erkenntnis die Dunkelheit vertreibt, die aus der Unwissenheit geboren wird. Dieser Text bezieht sich auf jemanden, der sich hinwendet an die Überseele, der wirklich sich an den kosmischen Direktor wendet und ihn nicht einfach ignoriert und sagt, bitte zeig mir den Weg, bitte gib mir eine Inspiration, was mein nächster Schritt sein sollte. Und wenn die Überseele oder Paramatma sieht, wie sich jemand ernsthaft an ihn wendet, dann fängt sie an, direkt zu diesem Menschen zu sprechen und ihm eine direkte Unterweisung zu geben. Und dafür zu sorgen, dass die richtigen Begleitumstände da sind. Das ist so wie bei dieser alten Frau in Aserbaidschan. Danke. Die da also lebte und die sich irgendwann mal ernst an den Höchsten wandte und die dann die Direktion bekam, die Anweisung bekam. Geh in den Tempel, geh erstmal dahin und dann sage ich dir den Rest deiner Lebensreise. Und sie folgte dieser Stimme und wurde dann in Indien als eine Heilige bekannt und auch kremiert, also bestattet. Ich möchte euch jetzt auch darüber sprechen, was dem entgegensteht, der inneren Stimme zu folgen. Das ist etwas, was in den Heiligen Schriften oft und ausführlich diskutiert wird. Das sind Anhaftungen an eigene Pläne, die aus dem Ego kommen, die irgendwann zu festgefahrenen Gewohnheiten werden, die man dann nicht mehr durchbrechen kann. Wenn man materiellen Wünschen nachgeht, passiert etwas. Die Materie legt einen in Ketten und bald kann man nicht mehr sich frei bewegen und ist dazu verurteilt, immer wieder aufs Neue zu versuchen, diesen Wünschen nachzukommen. Die werden wie Ketten, diese Wünsche. Und binden ein. Zum Beispiel, ihr kennt bestimmt das Problem des Alko, wie ist das deutsche Wort, Alkoholismus oder Alkoholismus, ne? Man geht dem nach, dem Wunsch zu trinken, und plötzlich aber ein Punkt nimmt das von einem Besitz ein, und das soll so schlimm sein, dass da wenig hilft, davon loszukommen. Es soll eine Organisation helfen, die anonymen Alkoholiker, die so ein 12-Schritte-Programm entwickelt haben. Und diese Leute sind also sehr erfolgreich darin, aber die haben dann rausgefunden, dass es nicht nur Alkoholismus ist, der einen Menschen in Ketten nimmt. Es ist Sex, die haben also auch, wie war das, anonyme Sexoholiker, glaube ich, oder wie das heißt. Es gibt Arbeitssucht, es gibt Geldsucht, und das muss man richtig behandeln. Und jetzt gibt es sogar Computersucht, habe ich gehört. Also, dass Leute abhängig davon werden, im Internet zu surfen und da 6, 7, 8 Stunden am Tag vergeuden und nicht loskommen. Also, dieses Thema ist, man entwickelt einen materiellen Wunsch, man geht ihm nach, und plötzlich greift dieser Wunsch nach ein und nimmt einen gefangen mit eisernen Ketten. Das ist, wie die Materie funktioniert. Krishna. Es gibt eine Geschichte in Indien, da gab es einmal einen Mann, der, oder da gab es ein Dorf, was am Ufer eines Flusses lag, und die Dorfbewohner konnten alle unglaublich gut schwimmen. Nur einmal kam etwas vorbei, was wie eine kostbare Decke aussah. Und eines der Leute stürzte sich sofort in den Fluss, um diese Decke zu bergen. Und die Dorfbewohner sagten schon, trete er nicht zu nahe dieser Decke. Aber der hörte nicht davon, weil er so eingenommen war von seiner Besitzgier. Der ging zu dieser vermeintlichen Decke hin. Als er nahe kam an die Decke, zeigte die plötzlich 4 Tatzen. Es war nämlich ein schlauer Bär, der da heruntergetrieben kam. Er nahm diesen Mann gefangen, nahm ihn zu sich, erdrückte ihn und verspeiste ihn dann am anderen Ende des Ufers, auf der anderen Seite des Ufers, in der Sicht des Dorfes, das total schockiert war. Hare Krishna. Wenn ich solche komischen Geschichten erzähle, dann geht der Vorhang zu. Hare Krishna. Es ist ein Beispiel, was in der Tradition benutzt wird. Dafür nämlich, wie man zunächst einmal Mathe und Wünschen nachgeht, aber dann plötzlich von diesen Wünschen eingenommen werden, die einen dann binden und kontrollieren und unfrei machen. Und wenn man dann eine Berufung hört, eine innere Stimme, dann weiß man schon, dass es richtig ist, aber weil man so sehr in diesem anderen Leben steht, in dieser anderen Welt, die zu der eigenen Sinnbefriedigung also ausgerichtet ist, dann hört man die Berufung, aber der Geist sagt, ach, du hast aber noch so viel andere Pläne und hast noch so viel andere Ego-Themen, die du unbedingt erfüllen musst. Und dieses muss erfüllen müssen ist tatsächlich eine Art Fluch der materiellen Energie, die dann kommt und die einen davon abhält, das spirituelle Leben wirklich ernst zu nehmen. Aus der Sicht der Heiligen Schriften, die uns inspirieren wollen, aufzuwachen zu der spirituellen Wirklichkeit, einer Wirklichkeit, die ja im Dienste Gottes ist und in Gemeinschaft mit Gott. Aus der Sicht der Heiligen Schriften wird diese materielle Welt, den viele Menschen so verfallen werden, mit ganz vielen interessanten Begriffen bezeichnet. Ich lese euch mal ein paar vor, ich habe mir die aufgeschrieben. Samsara, der Kreislauf der sich immer wiederholenden Geburten und Toden. Es ist nämlich so, dass man versucht, die materiellen Wünsche zufriedenzustellen, aber weil man ja spirituell ist, eine Seele ist, kann man niemals die eigentlichen spirituellen Wünsche zufriedenstellen in der materiellen Welt und versucht es dann ein nächstes Mal in einer nächsten Geburt. Man versucht es, bis der Tod einkommt, und weil man dann immer noch diese materiellen Wünsche hat, die einen festhalten und nicht loslassen, geht man wieder in eine nächste Geburt. Also deswegen Samsara, der Begriff der materiellen Welt ist Samsara, der Kreislauf der materiellen, der Geburten und Tode. Ungefähr so wie wie nennt man das, im Dom oder im Jahrmarkt, wo diese Merry-Go-Rounds sind. Wie nennt man das in Deutsch? Karussell, danke. Man geht immer wieder in eine neue Runde von Geburt und Tod, um zu versuchen, materielle Wünsche, die von einem Besitz ergriffen haben, zu erfüllen. Ein anderes ist Vishame Bhavam Budo. Die materielle Welt wird also ein Ozean von Gift bezeichnet. Nicht? Gift schillert sehr schön, sieht toll aus, wenn da Farben raufkommen, aber wenn man es trinkt, dann spürt man bald die ungesunde Wirkung. So wird auch diese materielle Welt als schillernd angesehen, wie ein Becher mit tollem Gift. Das ist hier, glaube ich, nicht vergiftet. Aber wenn man schluckt diese materiellen Dinge, wird man von ihnen gefangen und süchtig. Oder Gabiravana, ein tiefer, dunkler Wald. Oder Dukalayam, Ashashvatam, ein Ort, wo man nur leidet und wo alles vergänglich ist. Oder Davanala, eine um sich greifende Feuerbrunst. Oder Andakupam, ein blinder, tiefer Brunnen. Ich weiß, wenn man das heutzutage in der aufgeschlossenen Welt hört, dann geht man: Mein Junge, leidest du ein bisschen unter Depression? Sag's ehrlich, wir haben guten Psychologen für dich. Aus der materiellen Sicht ist das eine negative Bezeichnung der materiellen Welt, aber aus einer anderen Perspektive, wo es Wissen gibt, dass von einer spirituellen Welt, von einer Welt der eigenen Berufung und der Bestimmung, einer Welt, wo man mit Gott zusammen ist mit ihm, zusammen tanzt mit ihm, zusammen lacht mit ihm, zusammen Ekstase erfährt mit ihm. Aus dieser Sicht ist die materielle Welt also nur eine Spiegelung, ein Ort, wo es ja so etwas wie Freude gibt, genauso wie es in einer Spiegelung so etwas wie einen Apfel gibt. Wenn ein Apfelbaum sich spiegelt in einem See, gibt es ja im Wasser so etwas wie einen Apfel. Sieht so ähnlich aus. Aber es ist nicht das Echte. Es ist nur das Gespiegelte, das Relative. So, diese materiellen Wünsche, das wollte ich sagen, wenn man ihnen verfallen wird und sie von einem Besitz ergreifen, die hindern einen, diese kostbare Stimme im Herzen, die sich meldet, diese innere Stimme, die zur Berufung aufruft, zu folgen. Diese Wünsche nach Geld, nach Sinnbefriedigung, also nach Sexualität, nach Ansehen in dieser Welt und so weiter, die schreiben ein anderes Programm vor, als der spirituellen Berufung zu folgen. Was kann man machen? Wir alle haben diese materiellen Wünsche und sie alle haben von uns Besitz ergriffen zu einem größeren oder einem kleineren Teil. Ich glaube, keiner hier im Tempel würde sagen, ich bin frei von diesen besitzergreifenden Wünschen. Wir alle haben so unsere kleine Hausapotheke von materiellen Wünschen, die wir dann besuchen, wenn wir ein bisschen gelangweilt werden. Man kann diese Wünsche transformieren. Genauso wie man durch einen bestimmten alchemischen Vorgang gewöhnt ist, Metall zu Gold machen kann, so kann man auch materielle Wünsche transformieren und in ihren ursprünglichen, das heißt ihren spirituellen Zustand zurückführen. Diese Wünsche zu transformieren fängt wirklich an, wenn man beginnt, seine Wünsche auf spirituelle Dinge zu richten. Wir alle wünschen uns zum Beispiel Gemeinschaft. Wenn wir anfangen, spirituelle Gemeinschaft uns zu wünschen, von Menschen, die uns spirituell inspirieren können und weiterhelfen können, dann fängt so etwas wie eine Umwandlung der Wünsche an. Wir alle wünschen uns, etwas Schönes zu essen. Wenn wir anfangen, geweihte Speise zu essen, dann fängt diese Transformierung dieser Wünsche an. Wir alle wünschen uns, Freude zu haben oder zu singen und zu tanzen. Wenn wir die heiligen Namen Gottes singen und zu Kirtans tanzen, fangen auch diese Wünsche an, transformiert zu werden. Der einfachste Weg, um Wünsche zu transformieren, ist wirklich in die Gemeinschaft zu kommen von Menschen, die sehr spirituell ausgerichtet sind. Und in ihrer Gemeinschaft findet man sehr, sehr schnell eine Umwandlung, eine Transformation der Wünsche. Das findet man sehr, sehr schnell. Und deswegen haben wir hier diesen Tempel in Berlin gemacht. Das war eine so intensive Arbeit, weil wir hatten davor einen Tempel, aber für einige Zeit war der inaktiv geworden. Also, und wir wurden, glaube ich, gekündigt oder wir gingen selber raus, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber dann war erstmal für 3 Jahre oder so eine Art Stillstand. Und das ist nicht gut für einen Tempel, weil dann die Menschen, die zum Tempel kommen, auch sich langsam verlieren wieder. Und wir haben dann irgendwann diesen Tempel begonnen durch die wirklich wunderbare den Einsatz von Sadashiva und seiner Frau Vrajasundari. Ich hoffe, dass ich den Namen Vrajkishori. Noch schöner eigentlich als Vrajasundari. Und dann hatten wir eine kleine Sangha gehabt, die sich eingesetzt hat, und dann wurde es immer mehr, und jetzt ist es so ein schöner Tempel wieder geworden. Und letztes Jahr hatten wir einen totalen Durchbruch. Wir hatten ein tolles Festival direkt am Brandenburger Tor. Es gibt ein Hollywood Video darüber, also so gut, also wie sagt man das, ein Kassenschlager Video, also ein tolles Video darüber, kann man in YouTube sich anschauen, glaube ich. Und es war ein schöner Durchbruch für uns zu sehen, dass wir an so einem tollen Ort so viele Menschen ansprechen konnten mit der wunderbaren Botschaft des spirituellen Lebens. Nicht? Es gibt noch ein Leben, was nicht so begrenzt ist wie das materielle Leben. Und die Gemeinschaft, also ein Tempel ist fast so ein Transformationsort. Also es ist richtig, man geht da rein, man lässt den Alltag idealerweise hinter sich, man konzentriert sich auf spirituelle Dinge, dann fängt etwas an im Herzen. Und man sollte dem weitergehen. Man sollte nicht einfach nur ein Tempelgast sein, der so ein Tempelturi, das ist natürlich besser als gar nichts, aber man sollte sich auch einsetzen im Tempel. Man sollte sehen, wie kann ich mithelfen, wie kann ich das spirituelle Leben selber nach draußen tragen und selber dafür sorgen, dass es einen würdigen Platz in Berlin findet und so weiter. Nicht? Also, und dann, wenn man seine Aktivitäten sogar einsetzt für Krishna und seine Aktivitäten im spirituellen Leben benutzt, nicht nur die Worte, sondern auch die Tätigkeiten, seine Intelligenz, dann kann diese vollständige Transformation leicht stattfinden. Bringt alles, was ihr habt, zum Feuer des spirituellen Lebens. Nicht nur euer Geist, oder manche in Berlin bringen nur ihre Zunge zum köstlichen Festmahl mit und lassen den anderen die anderen Sachen, die sie haben, da. Dann wird man halt ein bisschen transformiert. Wenn man ist gut, ist besser als gar nichts, aber man sollte alles, was man hat, zum Feuer bringen. Seine Intelligenz, seine Tätigkeiten, irgendwann sogar sein Lebensziel. Und dann wird man sehen, wie eine grundsätzliche Transformation stattfindet im Feuer des echten spirituellen Lebens. Man dann irgendwann mal aufwacht und tatsächlich sagt, so jetzt bin ich bereit, meiner inneren Berufung voll und ganz zu folgen. Ich bin frei geworden von den Ketten, die mich davon abhalten, etwas anderes zu tun. Ja, damit bin ich an ein... Warte mal. Ja, ich bin schon an ein Ende. Ich möchte jetzt, weil wir einige Inder haben, noch zwei kleine Sachen sagen. Ich möchte euch einen alten Sanskrit-Text vorlesen. Samashitaye Padapalavam Plavam. Das ist schön, nicht? Also es, ne? Wirklich, hier spricht eine, die Weisheit einer alten Kultur zu uns. Samashitaye Padapalavam Plavam Mahat Padam Punya Yasho Murane Pavam Budivatsa Padam 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 Yat Vipadam Natesham. Für diejenigen, die das Boot angenommen haben, das Boot des Herrn, der die Zuflucht ist der gesamten kosmischen Manifestation. Für diese, die diese Zuflucht gefunden haben, wird der Ozean der materiellen Welt so winzig klein wie das Wasser im Hufabdruck eines Kalbes. Für solche, die in diesem Boot sind, gibt es nur ein Ziel, nämlich der Ort, wo es keine materiellen Leiden gibt. Nicht ein Ort, wo es Gefahr auf jedem Schritt gibt. Also jemand, der verstanden hat, mein Ziel ist die spirituelle Dimension, das echte spirituelle Leben. Der sagt, der hat natürlich ein gewisses kleines Problem. Der weiß, ja, es halten mich so viele Wünsche in dieser materiellen Welt. Aber der singt dann den nächsten Text. Auch ein klassischer Ding. Kamadinam katina katita palita duneshas. Nicht das richtige Versmaß. Kamadinam katina katita palita duneshas. Tesham jati mai na karuna na trapa na posha usrejaitannata yadupate sampratam lapta buddhis tvam ayasa sharanam abhayam mam yong shvatmasye. Es gibt noch Raum zur Verbesserung hier. Oh mein Herr, leider gibt es in meinem Herzen keinen Mangel an materiellen Wünschen.
ich merke einfach, obwohl ich diesen Wünschen so sehr gedient habe, haben die Wünsche nicht nachgelassen. Nein, sie geben mir keine Barmherzigkeit. Lange habe ich mich nicht geschämt, ihnen zu dienen. Doch jetzt ist in mir der Wunsch entstanden, sie aufzugeben. O mein Herr, vor kurzem ist meine Intelligenz aufgewacht und jetzt gebe ich sie auf. Weil diese Intelligenz, diese innere Berufung in mir ist, weigere ich mich ab jetzt, den ungewünschten Befehlen dieser Wünsche zu folgen. Nun bin ich zu dir gekommen, um mich deinen furchtlosen Lotusfüßen zu ergeben. Bitte beschäftige mich in deinem persönlichen Dienst und rette mich. Ein ganz hingebungsvolles Gebet. Gut, das ist ein bisschen zum Thema Berufung, innere Berufung, und zwar spirituell verstanden, den Hindernissen, die es dabei gibt, dieser Berufung zu folgen, und vielleicht ein paar Mittel, die Hindernisse zu überwinden, indem man sie einfach transformiert, indem man sie zum Feuer des echten spirituellen Lebens trägt, diese Hindernisse, und dort aus Blech Gold macht. Gut, Hare Krishna. So, Sadashiva. Er ist, glaube ich, in der Küche. Was machen wir jetzt?
Gora-Arti.
Jetzt, gut. Wer von euch ist das erste Mal unser Gast? Wir sind unter... Ja, ach so, herzlich willkommen. Seid ihr richtig in einen Tempel hineingekommen, mit einer ganz eigenen Kultur bestimmt. Ja, ich weiß, das kostet ein bisschen Mut und ein bisschen, ist wirklich alles ein bisschen anders, aber ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was habt mitnehmen könnt. Also, wir machen jetzt eine Zeremonie, eine Tempelzeremonie, man nennt sie Arati. Rati heißt Nacht und Arati heißt nicht Nacht, also das, was die Nacht, die innere Nacht vertreibt. Das ist eine glücksverheißende Zeremonie, wo verschiedene Dinge Krishna geweiht werden. Ihr werdet sehen, es gibt einen richtigen Tempelpriester, der das macht. Schaut es euch mal an. Wir erheben uns dazu und singen und vielleicht tanzen wir auch ein bisschen. Hare Krishna. Hare Krishna.